Was bedeutet das, wenn wir davon sprechen, dass jemand heilig ist oder zur Heiligkeit berufen ist? Wer ist eigentlich zur Heiligkeit berufen? Alle. Und zwar nicht nur alle Getauften, sondern alle Menschen. Weil Heiligkeit bedeutet Einheit mit Gott. Ja, durchdrungen sein von Gott. Hineingelangt sein, wir können das bildlich so ausdrücken, in das Vaterherz Gottes. Dazu sind wir Menschen geschaffen. Das ist unser höchstes Ziel, unsere ureigentliche Berufung von allen. Aber der Weg dorthin, der kann recht unterschiedlich sein. Der kann individuell geschehen, der geschieht in der Ehe und Familie oder in einer Gemeinschaft. Es gibt viele Spiritualitäten, das heißt besondere Wege auf dem Weg zu Gott, besondere Akzente auf dem Weg zu Gott. Und der Weg, den die geistliche Familie beschreitet, auf den wir gerufen sind, unsere Schneeballschwestern und die Oratorianer vom Heiligen Blut, dieser Weg ist eben gekennzeichnet durch die am Kreuz vergossene Liebe, so sagen wir auch oft. Ja? Das heilige, kostbare Blut ist die am Kreuz und durch alle Wunden Jesu vergossene Liebe. Diesen Gedanken, diese Andacht fassen wir oft zusammen in 7 Stationen. Das ist eine symbolische Zahl. Da geht es nicht um das Blut im Sinne der Hämatologie, sondern da geht es um das Erlöserblut Jesu Christi, das bewusst hingegeben wurde, damit die Liebe Gottes zu uns gelangen kann, trotz der Erbschuld, trotz unserer persönlichen Schwächen. Und wir vertiefen diese Gedanken und diese Wahrheiten in einer Andacht, in der Blut-Christi-Andacht mit 7 Stationen, die wir jetzt hier gleich bildlich ausgedrückt sehen. Und ich möchte ein wenig dazu erläutern, denn das ist nicht nur einfach bloß eine Andacht weit weg von unserer Wirklichkeit im Alltag mit ihren Problemen und Freuden, sondern diese Andacht hat es genau mit unserem Lebenskampf, mit unserer Lebensfreude, mit dem zu tun, womit wir uns tagtäglich beschäftigen müssen, dürfen. Das erste Mal, als Jesus sein heiliges Blut in diesem erlösenden Sinne vergossen hat, das war der Moment der Beschneidung. Eine symbolische Maßnahme, eine kleine Operation, die aber eben mehr war als Operation, mehr als hygienische Maßnahme aus der weiten Vergangenheit, sondern diese Beschneidung im Judentum ist das Bundeszeichen, das Gott durch Abraham seinem auserwählten Volk geschenkt hat. Und wenn wir also dieses Geheimnis betrachten, dann denken wir vor allen Dingen daran, wir sind Verbündete Gottes. Dieser Bund kommt bei uns zum Ausdruck durch die Taufe. Das ist die Beschneidung des neuen Bundes, die Beschneidung der Herzen, sagt Paulus, schon im Anschluss an den Propheten Jesaja. Es geht darum, dass wir lernen, mit Gott als Verbündete zu leben. Das ist was Wunderbares. Ich bin nicht allein. Gott kümmert sich um mich. Er ist mein Verbündeter und er ist viel treuer als ich, umgekehrt, ihm treu bin. Nicht? Ich kann mich auf ihn verlassen, mehr als er sich auf mich verlassen kann. Ich bin nicht allein. Das ist so wichtig für alle, die sich oft mal einsam fühlen oder allein gelassen sich fühlen oder allein gelassen wurden von Menschen. Ich bin nicht allein. Wir haben hier in diesem schon erwähnten Heft drei verschiedene Elemente zusammengefügt. Einmal das Bild, das uns künstlerisch zu betrachten einlädt. Dann einen Text aus einer Andacht für Kinder und schließlich ein Gebet, das mehr noch praxisbezogen ist. Das Bild sehen wir, das brauche ich jetzt nicht näher zu erläutern. Ich lese einfach mal vor, wofür wir die Kinder einladen, wie wir ihnen versuchen, das näher zu bringen. Herr Jesus Christus, du unterwirfst dich dem Ritus der Beschneidung, um mir zu zeigen, wie wichtig die Reinheit ist. Hilf mir, dass ich mich immer bescheiden und schamhaft verhalte. Ich will unkeusche Bilder, Filme, Scherze vermeiden, sowie den Menschen aus dem Weg gehen, die sich provozierend verhalten. Gib mir ein reines Herz, damit ich Gott sehen kann. Ja, warum das Thema der Reinheit in diesem Zusammenhang? Nun, das ist sehr naheliegend, denn dieser Ritus der Beschneidung ist meiner Ansicht nach nicht zufällig gerade dort angesetzt, wo die Quelle des Lebens ist. Die Fähigkeit des Menschen, fruchtbar zu sein, aber leider wird diese Fähigkeit oft einseitig gesehen, missbraucht und in oberflächlichen Sex geht sie fast unter bei vielen. Diese Quelle des Lebens würdig mit Ehrfurcht, ja mit Dankbarkeit und Liebe zu sehen, ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn wir das tatsächlich tun wollen, da ist es ganz entscheidend, dass wir schon Kinder auf diesen Weg der Ehrfurcht vor dem Leben bringen. Ja, Ehrfurcht vor der Quelle des Lebens, Ehrfurcht vor der Sexualität und der Fruchtbarkeit. Nicht gerade übermäßig behandeltes Thema in unserer Zeit und doch gerade so, so wichtig. Wir können nicht als Menschen des neuen Bundes leben, wenn wir nicht einsteigen, von Neuem hineingelangen in das Geheimnis der Reinheit, die uns ermöglicht, wirklich Gott zu sehen. So viele Menschen haben einfach keinen Blick mehr für das Übernatürliche, für das Göttliche, für das Ewige. Warum? Weil sie erstickt sind in der unreinen Umgebung, die uns überall bedrängt, durch die Medien und so weiter. Ja. Ich bin nicht allein. Das ist der Bundesgedanke. Und der zweite eben, die Reinheit. Das ist die große Einladung. Und dazu macht uns die am Kreuz vergossene Liebe, die durch die Wunde der Beschneidung vergossene Liebe fähig. Darum ist hier noch folgendes Gebet angefügt. Jesus, du bist mein bester Freund. Du lässt mich nicht im Stich. Du hast immer für mich Zeit. Du wartest auf mich. Ich kann dich überall finden. Du freust dich, aber besonders, wenn ich zu dir in die Kirche komme. Wie gut, dass heute Sonntag ist. Diese Betrachtung wird besonders für den Sonntag empfohlen. Das ist dein Tag. Ich will dir etwas mitbringen, wenn ich dich in der Kirche besuche. Ich weiß schon, worüber du dich am meisten freust. Es ist die Liebe. Darum möchte ich immer mehr lernen, wie man wirklich liebt. Durch Teilen, Gehorchen, Verzeihen. Danke, Jesus, dass du mir hilfst, immer mehr zu lieben. Amen. Wir sehen, es ist bewusst formuliert für Kinder, aber vielleicht ist genau das, was wir alle brauchen. Wir müssen wieder Kinder werden, auch in unserem Sprachgebrauch weithin, damit wir das Entscheidende erspüren und wirklich in uns aufnehmen können. Das also ist die Sonntagsandacht. 7 Stationen für jeden Tag, ein Akzent. Gehen wir also weiter zum Montag. Dort treffen wir uns am Ölberg. Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Jesus, im Ölgarten lehrst du mich gehorsam. Ich sehe, wie du eine schreckliche Angst durchmachst, bis hin zum Vergießen deines Blutes. Dennoch entscheidest du dich, gehorsam zu sein. So sehr liebst du deinen Vater im Himmel. Und du sagst immer wieder, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist nämlich der Schlüssel, um das Geheimnis des Ölbergs zu verstehen. Jesus, der Angst hat, der bis hin zur Depression zittert in seiner Bedrängnis, bis hin zum Blutvergießen, er besiegt die Angst. Und das ist die große Einladung dieser Station, die Angst in unserem Leben zu besiegen. Die Angst vor dem Gehorsam, die Angst vor den Standespflichten. Jesus wiederholt immer und immer wieder neu, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, weil er wirklich an die Liebe des Vaters glaubt, auch als Mensch. Ja? Zusammen mit dir will ich gehorsam sein aus Liebe, sofort, genau und mit Freude. Das ist der heilige Gehorsam, sofort, genau und mit Freude. Und das Schlagwort dazu, keine Angst. Ja, wir sind Menschen, die keine Angst zu haben brauchen. Oder wenn sie uns überfällt, wir wissen, wie wir damit umgehen, wir können die Angst besiegen. Wie viel Freiheit, wie viel Lebensfreude kann daraus kommen? Wie viele ängstliche Menschen sind um uns herum? Wie viel Angst schleicht sich manchmal wieder bei uns ein, vor allen möglichen und unmöglichen Situationen, die uns zu überfordern scheinen? Keine Angst. Das kann man sich immer wieder mal sagen und dann einen Schritt entscheidend tun. Jesus, heute geht es wieder in die Arbeit oder in die Schule. Es ist Montag. Und du gehst mit mir. Da brauche ich keine Angst zu haben, nicht vor den Mitarbeitern oder mit Schülern, vor niemandem. Denn im Ölgarten hast du mir gezeigt, wie ich die Angst besiegen kann. Damals hast du dich zuerst auch gefürchtet, wenn du an das Kreuz dachtest, das auf dich wartete. Du hast so gezittert, dass dein Schweiß wie Blut wurde. Aber immer wieder hast du zum Vater im Himmel gerufen, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da hast du wieder den inneren Frieden gefunden, Jesus, lass mich auch so beten wie du, besonders wenn in mir die Angst aufsteigt. Es ist gut, diese Gedanken in sich immer wieder aufzunehmen und mit Jesus durchzubeten, durchzukämpfen im Gebet. Dann können wir aufatmen. Jesus, der so gebetet hatte, empfing durch den Engel den Kelch zur Stärkung. Und auch wir werden ihn empfangen. Die nächste Station führt uns an die Geißelsäule. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Hier ist als generelles Thema das Wort mitgegeben, Geduld. Ja? Dazu eine kleine Geschichte. Als unser Pater Johannes noch im Seminar war, da hatte er mal eine ziemlich starke Grippe und lag elendig da nieder. Und der Spiritual kam ihm zu besuchen. Und der war so eine unmittelbare Natur, wollte nicht so weichlich und süßlich irgendwas reden. Und er sagte einfach, als er in deinem Bett lag, wie leidest du, als Christ oder wie die Rindviecher? Ja, manchmal muss man es so deutlich sagen. Was ist der Unterschied? Ja, als Christ leiden, das hat eine Bedeutung. Das kann ein Schatz werden. Ja, da kann ich etwas zum Geschenk machen. Da kann ich etwas auf den Altar legen. und sei es bei einer Krankheit im Bett, sei es irgendwo, irgendwann, irgendwie, jedes Leid kann zu einem Geschenk werden. Nicht? Die Rindviecher, die schaffen das nicht. Und es ist eben schade, dass viele Menschen, die zu höheren Berufen sind, sich benehmen wie die Rindviecher. Ja, nur weil sie einfach nicht die Schätze des Glaubens herausholen aus unserem großen, aus unserer Schatzkammer. Mein Jesus, du wirst brutal geschlagen bis aufs Blut. Wie tief wird doch auch meine Seele verletzt durch diese Ungerechtigkeit. Ja? Das Schlimme bei der Geißelung war nicht nur die physische Grausamkeit, diese tiefen Wunden. Vielleicht hat Jesus noch mehr geschmerzt, die Ungerechtigkeit. Jedenfalls bei uns Menschen ist das so. Beobachten wir auch bei Kindern. Wenn sie irgendwas gemacht haben, was sie eigentlich nicht sollen, und wussten ganz genau, dass sie das nicht dürfen und es passiert was und es tut weh, da können die Mucksmäuschen still sein, damit die Mama es gar nicht merkt, was passiert ist. Aber wehe, die Mama gibt eine kleine Strafe ungerecht. Ja, da ist Spektakel im Haus. Ja, das ist so. Unrecht schmerzt immer ganz besonders. Ja, die Seele. Und Jesus in der Geißelung hat eben beides ganz bewusst auf sich genommen, damit wir lernen, all das, was so das Leben schwer macht, wenn man keinen Glauben hat, was so wie der Müll, der Abfall des Lebens aussieht, das dürfen wir zu einem großen Wert machen. Früher hat man ja auch gesprochen von Müllbergen und Mülleimer und jetzt sagt man Wertehof, ja. Ja, weil man durch Recycling all das Gute herausholen kann, was da drin steckt. Ne? Und wir müssen auch aus diesen Missgeschicken, diesen Ungerechtigkeiten, diesen körperlichen Strapazen und Leiden, die uns so der Alltag aufgibt, ja, da müssen wir die Werte herausholen. Das müssen wir recyceln, geistlich. Ja, dann haben wir etwas zum Aufopfern. Und wenn wir den Müll herumliegen lassen, dann leiden wir eben wie die Rindviecher. Ja? Ich will zusammen mit dir geduldig sein, wenn mir etwas wehtut oder mich jemand ungerecht behandelt. Das soll für dich Trost und Hilfe sein. Das kann ich doch mitbringen bei der Heiligen Messe. Das kann ich doch auf den Altar legen, in den Kelch. Ja? Darum ist hier als Schlagwort für den Dienstag vorgeschlagen, Schluss mit dem Jammern. Ja? Wie viel wird doch herumgejammert? Und dabei ist das Jammern etwas ganz Schlimmes. Manchmal sagen wir, wer da so jammert, der betet den Teufel an. Das ist die Verherrlichung des Teufels. Nee? Weil wir gerade dadurch die geistlichen Wertstoffe aus dem, was wir durchleben, vergeuden. Da hat er seine Freude dran. Da fühlt er sich stark und wohl in unserem Gejammer, weil wir dann eben die Probleme unseres Lebens, der Gesundheit, des Mitmenschlichen, weil wir sie eben nicht als Christen aus dem Glauben angehen, sondern so allgemein ungläubig. Nicht? Darum ist Jammern Gebet zu dem da unten. Nicht? Jesus, man hat dich ungerecht verurteilt und dich ganz blutig geschlagen, aber du hast nicht geflucht oder gejammert, sondern dein Leiden zum Geschenk gemacht. Du hast die Schmerzen für uns aufgeopfert. So sind sie zu einem großen Geschenk geworden für unsere Erlösung. Auch ich möchte lernen, aus allem, was mir wehtut, etwas Wertvolles zu machen. Schenke mir deine Liebe, damit ich alles Schwere verwandeln kann, wenn ich krank bin oder ausgelacht werde, wenn ich eine ungerechte Strafe bekomme oder gemobbt werde. Alles will ich zu einem Geschenk machen für jene, die in Not sind und Hilfe brauchen. Auch den armen Seelen im Fegfeuer will ich so viel Liebe schenken. Amen. Der Mittwoch führt uns hin zur Dornenkrönung. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn: Heil dir, König der Juden. Da ist noch etwas, was uns noch mehr schmerzen kann als Unrecht, nämlich der Spott. Zynismus, der in die tiefste Seele hin uns trifft, uns kaputt macht, uns erniedrigt. Jesus zeigt, wie man mit dem umgehen kann. Er lässt alles über sich ergehen und zeigt wirklichen Adel, Herzensadel. Er, der gerade dadurch verspottet wird, dass er als König ausgelacht wird. Ja? Das war das Todesurteil. Und jetzt wurde ihm gehuldigt in einer solch zynischen Weise. Er lässt das mit sich geschehen, diese Erniedrigung, damit wir lernen, was Demut heißt. Und die Demut ist das Tor hin zu einer königlichen, edlen Gesinnung, zum Herzensadel. Jesus, mein König, das Blut deiner Krone ist kostbarer als alle Perlen dieser Welt. Dein Schweigen ist tief und edel. Lehre mich zu lieben, wenn ich Spott und Verhöhnung erfahre. Lass mich an deinem Königtum teilnehmen. Als besonderes Schlagwort für die Praxis im Alltag haben wir am Mittwoch besonders betont, mehr durch Schweigen. Jeder weiß, wie viel Elend in den Ehen und Familien herrscht, dadurch, dass man den Mund nicht halten kann. Ja, da habe ich oft in Gesprächen das Problem, da erzählt mir einer eine schlimme Geschichte und dann haben wir eben gestritten. Da sage ich manchmal, da bist du eben genauso dann schuld. Hättest du nichts gesagt, wäre kein Streit aufgekommen. Du warst unbeherrscht. Ja? Ganz selten, es gibt Situationen, da muss man den Mund aufmachen, das richtige Wort zur richtigen Zeit. Es fällt es mir sich selten. Gewöhnlich machen wir den Fehler, dass wir gerade dann, wenn alle Nerven bis zum Zerreißen gespannt sind, noch dumme Worte oder irgendwelche Argumente hervorziehen, die bloß ein rotes Tuch sind für den anderen, wo nichts anderes herauskommt als tiefere Zwietracht. Nicht? Darum mehr durch Schweigen. Manche können sich noch erinnern, dass ich mal so etwas, etwas oberflächlich so gesagt habe. Vielleicht merkt man sich das auch deswegen besser. Aushalten, durchhalten, Klappe halten. Ja. Das ist ein Schlagwort für eine gesunde Ehe. Aushalten, durchhalten, Klappe halten. Dann gelingt es. Ja, ich habe den Eindruck, dass unsere Ehevorbereitungskurse viel praktischer werden müssen und konkreter. Aber im Kloster stimmt das auch. Jesus, du wurdest nicht nur gegeißelt, sondern auch verspottet. Die Stacheln der Dornenkrone haben dich so verwundet, das Blut über dein Gesicht strömte und du hast geschwiegen. Im Stillen hast du für jene gebetet, die so gemein waren. Auch ich werde manchmal ausgelacht. Das tut sehr weh. Ich will aber nicht mehr wütend werden und schimpfen, sondern mit dir zusammen für jene beten, die so etwas tun. Wenn man versucht, mich fertig und klein zu machen, will ich innerlich groß werden. so wie du. Denn durch Schweigen kann ich ja manchmal sogar viel mehr sagen als durch Worte. Jesus, gib mir Mut und Kraft dazu. Mehr sagen durch Schweigen. Das ist eine ganz große Kunst und ist immer dort aktuell, wo wir erniedrigt werden. Jetzt kommen wir zum Kreuzweg. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Das Schlaglicht, das Thema hier, das Hauptthema ist Treue. Gerade auf dem Kreuzweg, dort, wo alle Kräfte fehlen und zu Ende gehen und zu Ende scheinen, die Treue bringt Jesus wieder hoch. Nach dem Motto, wer nicht aufgibt, der fängt erst richtig an. Gerade wenn wir meinen, es geht wirklich nicht mehr. Es ist nicht der erste, nicht der zweite, sondern der dritte Fall. Eigene Schwäche. Gerade wenn wir alles aufgeben möchten und wegwerfen wollen, ja, dann steht Jesus wieder auf, weil er weiß, für wen er das tut. Und das ist das Entscheidende. Die Treue ist die Krönung der Liebe, heißt es in einem Sprichwort. Ja? Ob die Liebe echt ist, zum Beispiel in der Ehe, kann man auch erst am Schluss sehen. Dann, wenn die Treue vollendet ist. Ja? Vorher ist man unterwegs zur Liebe. Zur ganzen Liebe, zur vollkommenen Liebe. Das sind nur Vorstufen, was uns manchmal so auch froh macht und glücklich. Ja? Durch die Treue wird die Liebe vollendet. Herr Jesus, dein Weg nach Golgotha wird immer schwieriger. Du trägst auch mein Kreuz. Aber je mehr du durch das Hinfallen dein Blut vergießt, desto mehr liebst du durch dein Wiederaufstehen. Ich möchte Veronika sein, die dir Trost spendet und gleichzeitig Simon von Cyrene, der dir heute beim Kreuztragen in den Mitmenschen hilft. Das Schlagwort für den Donnerstag ist auf und weiter. Auf und weiter. Schwester Martha erzählte mir, sie braucht dieses Schlagwort vom Donnerstag jeden Morgen, wenn es ans Aufstehen geht. Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob man da jammert, dass das schon wieder der Wecker geläutet hat, oder ob man sagt, auf und weiter. Ja, man kann sich auch selber Mut machen. Deswegen Schlagworte. Ja, auf und weiter. Jesus, das Kreuz war zu schwer für dich. Du warst müde, hungrig, durstig, blutig geschlagen. Und der Weg war so holprig, da bist du hingestürzt, aber nicht liegen geblieben. Das Hinfallen wurde immer schmerzlicher, immer blutiger. Aber du hast dich wieder hochgerissen, denn du dachtest an uns. Auch für mich bist du diesen Weg gegangen. Liegen bleiben wäre für dich einfacher gewesen. Aber die Liebe hat dich wieder stark gemacht. Von dir will ich Geduld und Ausdauer lernen. Ich will durchhalten, auch wenn es mal Niederlagen gibt. Denn echte Liebe gibt nie auf. Zusammen mit dir will ich auf jene schauen, die jetzt meine Liebe, mein Opfer brauchen, damit sie nicht verloren gehen. Wir kommen auf Golgotha an. Der Herr vergoss Blut bei der Kreuzigung. Sie kamen zur Schädelhöhe, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zusammenfassende Thema dieser Station heißt Anbetung. Anbetung, die Hingabe ist. Hingabe an Gott, Hingabe an die Menschen. Was ist eigentlich Hingabe? Gerade unter uns Menschen besteht Hingabe weithin darin, dass ich verzeihen kann. Wenn ich verzeihe, wenn ich mein Recht, meinen Schmerz weggebe, dem anderen schenke, wisst ihr, dann sind wir in einer ganz besonderen Weise wohl am allermeisten Gott ähnlich. Da kommt unsere Gotteskindschaft zum Ausdruck. Gott ist gnädig. Gnade heißt, dass er ganz umsonst uns das Leben schenkt, uns Verzeihung schenkt. Und da kann ich dran teilnehmen. Ich kann ja im gewissen Sinne so wie Gott werden, Gott ähnlich werden. Ich kann verzeihen ohne Geschäft, ohne Handel, ohne Bedingungen. Ja, sind manche bereit, die Hand zu reichen, wenn der andere auch dies und jenes ja, zugibt oder wieder gut macht. Dann bin ich bereit zu verzeihen. Das ist noch kein göttliches Verzeihen. Das volle Verzeihen ist dann gegeben, wenn ich ans Kreuz genagelt werde und umsonst und ohne Bedingungen und ganz verzeihe. Und das kommt da zum Ausdruck, dass Jesus für die betet, die das tun. Und da sind nicht nur die Henkersknechte gemeint, die da ihr Werk zu verrichten haben, sondern das sind auch jene gemeint, die das Urteil gesprochen, verlangt haben. Da sind wir alle mit gemeint. Jesus betet für uns dort, wo wir ihn annageln. Und das heißt, Gott am ähnlichsten werden. Das ist Hingabe gleichzeitig an Gott und an die Menschen zusammen mit Jesus. Angenagelt verblutet sich Jesus bis hin zum Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er gibt sich noch einmal hin in die Hände des Vaters. In deine Hände lege ich meinen Geist. So vollendet er seinen irdischen Weg, gerade im tiefsten Dunkel und doch in vollem Vertrauen. In deine Hände. Das ist das Schlagwort für den Freitag. In deine Hände. Jesus, du wirst angenagelt. Es tut ungeheuerlich weh. Aber im Herzen segnest du. Du segnest auch mich, obwohl ich dir durch meine Sünden so oft wehgetan habe. Zusammen mit dir will ich für jene beten, die mich jetzt irgendwie annageln. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz wird aufgerichtet. Dein Blut strömt weiter. Du gibst alles. Dein Leben, deine Mutter. Es wird dunkel vor deinen Augen und in der Seele. Aber du vertraust. Du glaubst an die Liebe bis zum letzten Tropfen. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus ist bereits gestorben, aber sein Blutvergießen geht noch weiter. Wir kommen zum siebten Geheimnis: der Herr vergoss Blut und Wasser bei der Öffnung seiner Seite. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. das gemeinsame Thema ist Offenheit. Offenheit für alle. Für alle hat Jesus sein Blut bis zum letzten Tropfen gegeben. Wir lassen uns meistens einschränken in unserem Gutsein, freundlich sein, nett sein, hilfsbereit sein, durch Sympathie oder durch Interessen. Wie oft kann man das sehen, wenn ich da einen guten Deal erhoffe, ja, dann wie freundlich man sein kann. Im Geschäft gehört das einfach dazu. Ja. Wenn ich lächeln kann, darf kein Geschäft aufmachen. Nicht? Aber Jesus lässt sich nicht durch Sympathie oder Antipathie einschränken in seiner Liebe. Er ist offen für alle. Er lässt sein Herz durchstoßen, damit alle darin Platz haben. Keiner muss dort hinein, aber alle dürfen in sein Herz eintreten, in seine Liebe. O Jesus, mein Freund, noch sterbend am Kreuz öffnest du dein Herz durch die Lanze des Soldaten. Du willst uns alle, alles für alle geben, bis zum letzten Tropfen deines Blutes. Lass mich auch so offen sein und ein Herz für alle haben. Lass mich leben und wirken und sterben zum Heil für alle, zusammen mit dir. Ja, und wie viel Grenzen setzen wir? Ja, nicht nur im engeren Familienbereich und Umgebung. Ja, und dann kommt das internationale Schlagwörter, Rassenprobleme, politische Völkerwanderungen. Und wir machen uns wieder zu. Der Lanzenstich sollte auch uns treffen und aufmachen. Und es ist gut, wenn wir immer wieder dorthin zurückkehren, um uns daran zu erinnern, um uns treffen zu lassen im Herzen. Damit wir uns nicht durch Charakter, Erziehung, Gewohnheiten, Bequemlichkeiten einengen lassen. Wir sollen teilnehmen an der Liebe Gottes, die unbegrenzt ist, ohne Bedingungen ist. Das ist unsere Berufung. Und darum das Schlagwort für das Training im Alltag, ein Platz für alle. Jesus, jetzt durchbohrt die Lanze dein Herz. Blut und Wasser strömen aus deiner Seite. Es ist dein Leben, das in die ganze Welt gelangen soll. Und ich darf ein Kelch sein, der deine am Kreuz vergossene Liebe auffängt. Ich empfange sie besonders in der Eucharistiefeier und im Sakrament der Buße. In den Schmerzen der Menschen strömt dein kostbares Blut weiter. Darum will ich in den leidenden Menschen mit Hochachtung begegnen, sie trösten, ihnen so weit wie möglich helfen und allen deine Liebe weiterschenken. Das ist unsere wunderbare Berufung als Christen. Teilnehmen an der am Kreuz vergossenen Liebe, sie weiterströmen lassen an unserem persönlichen Kreuz und so Gottes Liebe der Welt offenbaren. Das ist wirkliches Apostolat, Mission, Zeugnis, Evangelisierung. Man kann es ganz verschieden nennen, aber es kommt immer wieder darauf hinaus. Ich gebrauchte am Anfang den Ausdruck, die am Kreuz vergossene Liebe oder das Leben Gottes, das durch Wunden zu uns hingelangt. Durch die Wunden Jesu und durch die Wunden in uns. Jeder weiß, wenn man eine Bluttransfusion braucht, das geht nicht ohne Wunden. Wenigstens einen Piekser muss man machen, sonst kommt man nicht rein in unsere Adern. Sonst können wir das Blut nicht empfangen. Und es ist mal gerade dort, wo wir größere oder kleinere Wunden empfinden oder uns zugefügt werden. Der Sinn dessen ist nicht, dass wir einfach leiden, dass uns weh tut, sondern der Sinn ist, dass das Blut Gottes, Jesu Christi, in unsere Adern hineingelangt, sein Leben uns neu lebensfähig macht. Ja? Das ist der Sinn der Blut Christi Verehrung. Es ist die Quelle des Lebens. Aus dem Tod Jesu strömt Leben. Und aus unseren Wunden kann, darf, soll Leben strömen für alle. Für alle. Ich sagte, dass dieser Weg des Blutes Christi ein Weg hin ist zur Heiligkeit, zur vollen Einheit mit Gott. Ich glaube, das versteht jetzt jeder, was damit gemeint ist. Nicht? Wer seine Urberufung zur Heiligkeit, zur Einheit mit Gott, ja, ganz ernst nehmen will, hier ist ein Weg, der ja anspruchsvoll ist, aber auch sehr direkt. Ja, es ist ein Weg ohne Umschweife, ohne Umwege. Es ist ein Weg, der direkt hinführt ins Herz Gottes. Ja, und dazu kann ich nur einladen, dieses Heftchen, die Zusammenfassung dieser Betrachtung liegt auf, kann man beliebig mitbekommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gehen wir also weiter auf dem Weg zu Gott.